NDR Info. Themen des Tages.
Und so klang der damalige VW-Chef Winterkorn 2015.
Wir klären das auf. Und wir werden alles tun, um Schaden von unseren Kunden und Mitarbeitern abzuwenden. Ich gebe Ihnen mein Wort. Bei all dem werden wir mit der größtmöglichen Offenheit und Transparenz vorgehen.
Soweit Martin Winterkorn. Über die Dauer hat er nicht gesprochen. 10 Jahre sind es geworden. Heute sind Urteile im VW-Dieselskandal gegen 4 frühere Mitarbeiter gesprochen worden. Langjährige Haftstrafen und Bewährungsstrafen wurden verhängt. Wir fragen in dieser Themen des Tages-Ausgabe, ist damit ein Schlussstrich unter die VW-Affäre gezogen? Und wir schauen auf die deutsche Israel-Politik. Es gibt die Forderung aus der SPD, keine Waffen mehr nach Tel Aviv zu liefern. Und die Tatverdächtige, die am Freitagabend viele Menschen am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Messer verletzt hat, war schon mehrfach aufgefallen und in psychiatrischer Behandlung. Wir hören gleich, nach welchen Kriterien Patienten eigentlich entlassen werden. Mein Name ist Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Wir beginnen mit VW. Im September 2015 ist der Betrug aufgeflogen, also vor fast 10 Jahren. Volkswagen drohte mit den Dieselfahrzeugen in den USA ins Aus zu fahren. Es gab Probleme mit den Abgasnormen und Ermittler sind sich heute sicher, dann kamen Tricksereien ins Spiel. Die ließen VW-Diesel kurz gesagt sauberer erscheinen, als sie tatsächlich waren. Die US-Umweltbehörde informierte dann über die Manipulationen und der Rest ist Geschichte. Langwierig und kleinteilig wurde versucht, die Verantwortlichen zu finden. Der Prozess um Martin Winterkorn, den VW-Chef damals, wurde wegen seiner gesundheitlichen Probleme abgespalten. Hier steht ein Ergebnis also noch aus. Heute sind in anderen Strafprozessen um 4 frühere Führungskräfte aber Urteile gesprochen worden. Die Wirtschaftskammer des Landgerichts Braunschweig verurteilte 2 Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen und 2 weitere Ex-Mitarbeiter erhielten Bewährungsstrafen. Torben Hildebrand über den Mammutprozess mit 150 Zeugen und die heutigen Urteile.
10 Jahre liegt der VW-Dieselbetrug nun zurück und zum ersten Mal verhängt ein Gericht in Deutschland Strafen gegen Verantwortliche. 4,5 Jahre Gefängnis lautet das Urteil für einen früheren Chef der Dieselmotorenentwicklung. Eine andere Ex-Führungskraft bekommt 2 Jahre und 7 Monate. Für 2 weitere frühere Manager endet der Prozess mit Bewährungsstrafen, erläutert Gerichtssprecher Benedikt Eike.
Die Angeklagten wurden heute wegen Betrugs schuldig gesprochen. Die Kammer hat festgestellt, dass alle 4 in Führungspositionen maßgeblich daran mitgewirkt haben, dass Käufern von Millionen Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist. Und zwar dadurch, dass in der Motorensteuerungssoftware eine Funktion eingebaut war, die den Test erkannte und eine unzulässige Umschaltung vorgenommen hat.
Heißt, die Kunden wurden getäuscht. Sie kauften Autos, die mehr Abgase ausstießen als versprochen. VW setzte eine Software ein, die ließ die Dieselautos sauberer erscheinen, als sie in Wirklichkeit waren. 2,3 Millionen Fahrzeuge hatten die Betrugssoftware in sich, der Schaden etwa 2,1 Milliarden Euro. Und die 4 Verurteilten von heute, so das Gericht, waren alle in den Skandal verstrickt, manche mehr, manche weniger.
Die Kammer hatte für alle 4 Angeklagten einzeln eine Strafzumessung vorzunehmen. Sie hat insbesondere berücksichtigt, welche Stellung die Angeklagten im Konzern hatten, welche Höhe des Schadens den jeweiligen Angeklagten zurechenbar waren und auch inwiefern sie zur Aufklärung des Sachverhalts im Verfahren beigetragen haben.
Die Urteile fallen zum Teil überraschend deutlich aus. Als die Angeklagten den Schuldspruch hören, schüttelt einer von ihnen mit dem Kopf. Ein anderer schließt die Augen und stützt seinen Kopf mit den Händen. 175 Prozesstage lang hatten sie und ihre Anwälte argumentiert, warum sie sich für nicht schuldig halten. Ihre Linie, es sei nie der Plan gewesen, zu betrügen oder Gesetze zu brechen. Die Ex-Führungskräfte sehen sich als Bauernopfer, wollten zum Teil Freisprüche rausholen. Das Gericht sah es anders. Philipp Germann vertritt als Anwalt einen der Manager. Er kann das Urteil nicht nachvollziehen.
Wir sind der Auffassung, dass die Kammer im Strafmaß weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Das gilt gerade für meinen Mandanten, der sich aktiv an der Aufklärung beteiligt hat und der für die Dieselmotoren nicht verantwortlich war in seiner Stellung. Da wir das Urteil für falsch halten, werden wir Rechtsmittel einlegen.
Das bedeutet, Fortsetzung folgt dann vor dem Bundesgerichtshof. Sowieso ist das Urteil heute kein Schlusspunkt. 31 weitere Angeklagte warten noch in anderen Verfahren auf ihre Urteile. Unter anderem auch Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, wie Gerichtssprecher Benedikt Eike erläutert.
Das Verfahren gegen Professor Winterkorn ist aufgrund seiner weiter bestehenden Verhandlungs- und Reiseunfähigkeit ausgesetzt. Ob und wann eine Terminierung erfolgen wird, wird die Kammer fortlaufend neu entscheiden.
Die Schadenersatzklagen von VW-Kunden sind dagegen weitgehend abgearbeitet. Von 11.000 Klagen am Landgericht Braunschweig sind nur noch etwa 100 offen. 10 Jahre nach dem größten Skandal in der VW-Geschichte.
Soweit Torben Hildebrandt. Er fasste den heutigen Tag zusammen. Und über diesen großen deutschen Industrieskandal habe ich auch mit Frank Schwope gesprochen, Automobilexperte und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. Ja, die technischen Details und die Kleinteiligkeit der Verhandlungstage, die haben auch nicht mehr ganz so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen zuletzt. Und Winterkorn selbst saß ja eben nicht mit auf der Anklagebank. Wir haben es gerade gehört, das ist vermutlich noch kein richtiger Abschluss für VW, aber trotzdem ein wichtiges Zeichen?
Nein, das ist bei Weitem kein Abschluss, sondern das ist ein Meilenstein oder ein Zwischenstopp sozusagen von einer Reihe Prozesse, die noch anstehen. Es betrifft jetzt 4 Leute, aber es wurden ja in der Vergangenheit schon vor Jahren in den USA 2 VW-Manager verurteilt. Es gab das Verfahren gegen Herrn Stadler von Audi auch schon vor einigen Jahren. Und es steht natürlich noch ganz prominent das Verfahren gegen Herrn Winterkorn aus. Dazu kommen noch Kapitalanlegerklagen. Also es ist bei Weitem noch kein Abschluss, sondern stehen noch einige Verfahren in den nächsten Jahren aus.
Wir hören von den heutigen Angeklagten, dass sie sich als Bauernopfer sehen. Kann es denn bei so einem großen Betrug und diesen ganzen Verflechtungen in den Konzernen überhaupt eine gerechte Aufarbeitung geben aus Ihrer Sicht?
Ist wahrscheinlich schwierig. Man muss da ja Tausende, wenn nicht sogar Millionen Dokumente sichten, was ja Millionen beziehungsweise von VW-Seite auch durch die Anwälte Milliarden kostet. Ob es da wirklich Gerechtigkeit geben kann, vermag ich nicht wirklich zu sagen, aber ich vertraue da mal auf die deutsche Justiz, auch wenn man natürlich sagen muss, dass ein Verfahrensabschluss nach fast 10 Jahren auch schon erstaunlich ist.
11 Millionen Fahrzeuge waren damals betroffen und es ist ja eben auch ein Dieselskandal. Damit ist das immer eine Überschrift gewesen. Wie hat sich jetzt für Sie diese fast 10 Jahre andauernde Aufarbeitung auf die Einstellung zum Diesel ausgewirkt?
Ja, zum einen war es natürlich aus Konzernseite erstmal so eine Art sehr teurer Weckruf für die Elektromobilität. Das hat ja über 32 Milliarden Euro bisher gekostet. Es könnten durchaus noch mehr Richtung 40, 50 Milliarden werden. Und in dem Rahmen wurde natürlich jetzt ein bisschen die Elektromobilität durch die ehemaligen VW-Chefs Müller und Dies eingeleitet. Herr Blum hat das ja jetzt fortgeführt. Der Diesel ist natürlich ein bisschen verbrämt, ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, deutschlandweit natürlich in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt in Deutschland auch noch einen Marktanteil des Diesels von gut 15%. Das war früher mal durchaus anders. Und mittlerweile haben selbst batterieelektrische Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge in Deutschland von den Absatzzahlen den Diesel überholt. Also es sieht momentan ein Stück weit so aus, als wäre der Diesel ein Auslaufmodell, auch wenn es den wahrscheinlich noch 10 Jahre auf den Straßen als Neuwagen gibt.
Und zu Volkswagen als Betrieb, also was hat der Prozess Ihrer Meinung nach mit der Unternehmenskultur gemacht?
Naja, ich glaube schon, dass sich ein Vorstand, aber auch jeder Mitarbeiter zweimal überlegt, ob er sich an Betrug beteiligt. Man muss ja auch mal klar sagen, ich habe in der Presse häufig gelesen, Schummelsoftware, da wurde geschummelt bei VW, da wurde aber nicht geschummelt, sondern das war knallharter Betrug. Und ich glaube, dass jeder Mitarbeiter angesichts der Prozesse auch gerade in den USA zweimal überlegt, ob er sich an derartigen Betrügereien beteiligt. Es gibt ja auch Whistleblower-Modelle mittlerweile. Ich glaube, dass sich insofern durchaus ein Kulturwandel im Unternehmen zugetragen hat. Es sind ja auch verschiedene Köpfe gerollt. Von der Seite her sind ja Umstrukturierungen angegangen worden, sodass da sicherlich eine andere Unternehmenskultur Einzug gehalten hat.
Jetzt haben wir das natürlich aus norddeutscher Sicht sehr beobachtet. VW mit Sitz in Niedersachsen natürlich ein großes Thema, betrifft ja dann eben nicht nur das Image, sondern auch immer gleich Arbeitsplätze, wenn es auch einem Unternehmen vielleicht besser oder schlechter geht. Jetzt nochmal zu 10 Jahre Prozess. Wie wird es eigentlich in der Branche oder ja vielleicht sogar auch international wahrgenommen?
Naja, das vermag ich nicht wirklich zu sagen. Sie haben ja selbst am Anfang schon gesagt, dass das nicht mehr so die mediale Aufmerksamkeit hatte. Ich denke auch, dass es im Ausland ein bisschen abgeebbt ist, das Interesse an dem Dieselskandal in Deutschland. Aber wenn die Prozesse gegen Winterkorn weitergeführt werden und wenn auch diese Kapitalanlegermusterverfahren durchgeführt werden, die, glaube ich, in Braunschweig noch anhängig sind, dann könnte auch das internationale Interesse durchaus noch mal größer werden.
Dieselgate ist also noch nicht für beendet zu erklären, sagt Frank Schwope. Er ist Automobilexperte und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. Israel steht wegen des Vorgehens in Gaza international in der Kritik, denn die israelische Armee setzt ihre Offensive im Gazastreifen unvermindert fort und immer noch erreicht viel zu wenig Hilfe die notleidenden Menschen. Zu wenig, zu spät, so benannte es der deutsche Außenminister Wadephul gestern. Und auch Kanzler Merz wird zunehmend deutlicher in seiner Kritik. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lasse sich nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen, so Merz beim WDR-Europa-Forum in Berlin. Und aus der SPD kommen Forderungen nach einem Stopp deutscher Waffenlieferungen. Tim Aßmann berichtet.
Die Zurückhaltung im politischen Berlin, sie schwindet, auch beim Kanzler. Als beim WDR-Europa-Forum die erwartbare Frage nach Israels Vorgehen im Gazastreifen kam, wurde Friedrich Merz sehr deutlich. Und das will er auch sein, wenn er das nächste Mal mit Israels Regierungschef redet.
Ich werde auch in dieser Woche noch mit Netanyahu sprechen. Ich bin in den letzten 2 Jahren ja schon 2-mal bei ihm gewesen und habe ihm hinter verschlossenen Türen gesagt, übertreibt's nicht. Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Die Kritik an Israel wird immer lauter und die Bundesregierung gerät zunehmend in Erklärungsnot. Wie weit soll die deutsche Solidarität mit dem angegriffenen Land gehen? Wie weit kann sie gehen, wenn Hilfslieferungen gar nicht, wie in den vergangenen Monaten oder wie aktuell nur spärlich in den Gazastreifen gelangen? Zu spät und zu wenig, das sagt das Auswärtige Amt über Israels Umgang mit der humanitären Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung. Adis Achmetowitsch, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fordert eine klare Sprache gegenüber der israelischen Regierung.
60 Jahre diplomatische Beziehungen, 60 Jahre Freundschaften, da muss man auch ehrlich sein seinem Freund, seinem Partner gegenüber. Das, was Israel in Gaza macht, ist völkerrechtswidrig.
Achmetowitsch gehört zu einer Gruppe von SPD-Abgeordneten, die einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel verlangen. Deutsche Unternehmen liefern vor allem Komponenten von Waffensystemen und Ersatzteile an die israelische Armee. Im Gazastreifen kommen Kampfpanzer zum Einsatz, die zum Teil aus deutschen Produkten bestehen. Vor der Küste des Kriegsgebiets kreuzen auch die in Deutschland gebauten Korvetten. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres wurde eher kein Großgerät geliefert. Insgesamt genehmigte die Bundesregierung den Export von Rüstungsgütern im Wert von rund 28 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausfuhren auf gut 161 Millionen. Über die Exporte entschieden wird im Bundessicherheitsrat. Das Gremium tagt geheim. Ein komplettes Waffenembargo gegen Israel lehnt Bundesaußenminister Johann Wadephul ab. Das machte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Spanien deutlich, das für einen solchen Lieferstopp wirbt. Im Deutschen Bundestag ist das nur bei der Linksfraktion die offizielle Linie. Die Grünen verlangen einen Exportstopp von Rüstungsgütern, die im Gazakrieg eingesetzt werden können. Parteichef Felix Banaschak.
Wer jetzt fordert, dass sämtliche militärische Unterstützung Israels eingestellt werden sollte, muss erklären, dass Israel sich auch nicht mehr gegen beispielsweise Angriffe aus dem Iran zur Wehr setzen können soll.
Armin Laschet, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, gehen die öffentlichen Forderungen nach Sanktionen gegen Israel zu weit. Er hält sie für die falsche Strategie im Umgang mit der israelischen Kriegsführung.
Wir müssen doch dazu kommen, dass das aufhört. Und da ist die stille Diplomatie, die klaren Worte, die Deutschland als enger Verbündeter Israels durch unseren Außenminister, auch durch den Bundeskanzler Israel übermittelt, wirkungsvoller als ständige Resolutionen und markige Sprüche.
So ganz auf stille Diplomatie will Laschets Parteifreund und Bundeskanzler Friedrich Merz nun offenbar nicht mehr setzen.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Der Druck, unter dem diese besten Freunde stehen, erhält an. Die politische Debatte über den Umgang mit der israelischen Regierung wird weitergehen.
Und soweit Informationen aus dem politischen Berlin von Tim Aßmann. Wir kommen nach Hamburg. Feierabend, Ferienbeginn und Start ins Wochenende. All das ist zusammengefallen am Freitagabend kurz nach 18 Uhr. Der Hauptbahnhof in Hamburg war mehr als voll. Überall dichtes Gedränge. Und wohl auch deshalb sind so viele Menschen verletzt worden, als eine Frau mit einem Messer um sich stach. Nun gibt es immer mehr Details zu der 39-Jährigen. Sie soll erst einen Tag vor der Tat aus einer Psychiatrie in Niedersachsen entlassen worden sein, obwohl sie derzeit offenbar keine Wohnung hat. Und sie war der Polizei bekannt. Elias Bartel fasst zusammen, was inzwischen bekannt ist.
Eine 39-jährige Frau sticht am Freitagabend im Hamburger Hauptbahnhof wahllos auf Reisende ein. 18 Menschen werden dabei verletzt, 4 davon lebensgefährlich. Die Frau sitzt inzwischen in einer psychiatrischen Klinik. Bereits vor der Tat war sie in einer Klinik untergebracht. Entlassen wurde sie erst einen Tag vor der Tat. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Dennis Gladiator, fordert schnelle Aufklärung.
Wir wollen wissen, wie konnte es dazu kommen, dass die Tatverdächtige nach allem, was wir wissen, gerade aus einer geschlossenen Einrichtung entlassen war. Welche Hintergründe gibt es? Wie ist das Sicherheitskonzept am Bahnhof? Sind alle technischen Möglichkeiten genutzt worden? Da gibt es jetzt viele Fragen, auf die wir aus Interesse der Hamburgerinnen und Hamburger sehr schnell antworten wollen, um dann die richtigen Konsequenzen auch ziehen zu können.
Die Frau war bereits vor der Tat Polizei bekannt. Bereits im März 2024 griff sie im Zug von Hamburg nach Bremen Fahrgäste an. Die Bundespolizei nahm sie fest. Im Rucksack der 39-Jährigen lag ein Beil. Im Januar soll sie ihren Vater in Großhansdorf mit einer Schere verletzt haben. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Im Februar schlug sie nach Medienberichten ein Kind am Hamburger Flughafen auf einem Spielgerät. Nach mehreren Vorfällen kam sie immer wieder in eine psychiatrische Klinik. Anfang Mai wurde sie in Niedersachsen hilflos aufgegriffen und in eine Klinik bei Cuxhaven eingewiesen. Für 3 Wochen. Die Entlassung erfolgte laut Klinik, weil keine medizinische Grundlage mehr für eine geschlossene Unterbringung vorlag. Offen bleibt, haben sich Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über diese Vorgeschichte ausgetauscht? Nach der Messeattacke in Brockstedt hatten Politik und Behörden versprochen, solche Lücken zu schließen. Aus Sicht der Innenbehörde wurde in Hamburg bereits vieles getan, um den Hauptbahnhof sicherer zu machen.
Wir haben am Hauptbahnhof ein sehr, sehr umfangreiches Sicherheitskonzept. Das Waffenverbot ist ein Bestandteil. Wir haben das Alkoholkonsumverbot, wir haben eine Videoüberwachung eingeführt, wir haben die Quattro-Streifen. Die Gewaltkriminalität ist im letzten Jahr um 25% gesunken. Aber wir können natürlich nicht jeden und jede, die den Hauptbahnhof betritt, kontrollieren. Das geht bei 500.000 Menschen logistisch schon einfach nicht. Aber wir müssen das Entdeckungsrisiko eben so hoch wie möglich halten, um so viele Waffen, wie es nur geht, aus dem Verkehr zu ziehen.
In Hamburg wird derzeit auch eine KI-gestützte Videoüberwachung getestet. Etwa am Hansaplatz. Sie soll auffällige Bewegungsmuster erkennen. Ein Allheilmittel ist das aber nicht, betont Schäfer. Aber ein möglicher Baustein für mehr Sicherheit. Die Frau hat die Tat mittlerweile eingeräumt. Die Polizei geht von einer psychischen Erkrankung aus. Hinweise auf Alkohol oder Drogen gibt es nicht. Staatsanwaltschaft und Sozialbehörde wollten sich am Montagvormittag nicht zu weiteren Details äußern.
Und soweit Elias Bartel aus Hamburg. Ich habe über diesen Themenkomplex auch mit Professor Arno Deister gesprochen. Er ist Gutachter gewesen im Brockstedt-Prozess. Vor 2 Jahren hatte ein junger Mann in einem Regionalzug 2 Menschen getötet, 3 weitere verletzt. Auch hier gab es dann ein psychiatrisches Gutachten. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie geht man wohl als Gutachter damit um, wenn eine gerade erst entlassene Patientin plötzlich auf Menschen losgeht?
Ja, das ist auch für Gutachter eine sehr, sehr schwierige Situation, übrigens auch für forensische Gutachter, die das häufig machen. Das ist definitiv kein Alltag. Insofern überlegt man sich sehr, sehr genau, was man tun kann, um allen gerecht zu werden, um den Menschen, die geschädigt wurden, aber auch der Täterin und anderen Beteiligten gerecht zu werden. Nun ist es ja so, das muss man einfach vielleicht vorweg sagen, in der Regel, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, dann braucht er ja Behandlung und Hilfe. Aber es gibt eben einzelne Situationen, wo es eben leider anders läuft. Und hier war das so, dass sich eine psychische Erkrankung eben in einer Straftat dann auch manifestiert hat. Und das ist natürlich immer eine ganz schreckliche Situation.
Und aus Ihrer Praxis nochmal erklärt, wie wird denn beurteilt, wann jemand entlassen wird, entlassen werden kann? Wo liegen da vielleicht auch die Schwierigkeiten oder dann eben auch Risiken?
Also da muss man ja 2 Dinge unterscheiden. Auch wenn ich jetzt die Details noch nicht kennen kann, ist es ja so. Man muss einmal gucken, und so war es ja wohl in der vorliegenden Situation, ist jemand in einer Behandlung, in einer psychiatrischen Klinik vor Ort, wie es die ja in jeder Region gibt, ein zuständiges Krankenhaus oder eben in der forensischen Psychiatrie. Hier geht es jetzt tatsächlich offensichtlich um das normale Krankenhaus. Und da ist es ja so, dass die meisten Menschen dort tatsächlich freiwillig in Behandlung sind. Und das ist auch gut so. Aber es gibt eben immer mal wieder Situationen, wo Menschen auf der einen Seite nicht bleiben wollen, auf der anderen Seite aber eine akute Gefährdung besteht. Entweder für sich selbst, also im Sinne von Suizidalität, oder für andere. Und dann entsteht tatsächlich die Frage, wie man dann vorgehen kann. Und hier ist tatsächlich abzuwägen zwischen einmal dem Selbstbestimmungsrecht eines Menschen. Jeder Mensch kann selber entscheiden, ob er sich behandeln lässt oder nicht, ob er in einer Klinik bleibt oder nicht, auf der einen Seite. und auf der anderen Seite der Frage, ist jemand gefährlich? Und das ist immer eine sehr, sehr schwierige Güterabwägung, die, muss man sagen, in aller Regel ja funktioniert, zum Glück, weil das ist ein alltägliches Thema. Manchmal leider eben dann nicht funktioniert, so wie in diesem Fall.
Wobei wir ja nun auch relativ schnell dann schon gehört haben, dass die mutmaßliche Täterin in Hamburg wohnungslos war. Wird denn so eine Situation auch, Sie haben es ja gerade angesprochen, im normalen Krankenhaus mit berücksichtigt? Kann man sowas überprüfen? Wird sowas abgefragt?
Also abgefragt wird es auf jeden Fall. Man kann es im Zweifelsfalle auch überprüfen. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass man es berücksichtigt, wenn man jemanden entlässt, weil Psychiatrie ist nicht nur einfach die Behandlung von irgendwelchen Symptomen, ja, mit Medikamenten oder mit Gesprächen, sondern Psychiatrie ist immer auch soziale Behandlung. So nennen wir das auch. Das heißt, wenn ich einen Patienten entlasse, sollte ich mir in aller Regel, wenn die Patienten mitmachen vor allen Dingen, Gedanken darüber machen, wie geht es denn weiter? Was ist der nächste Schritt? Muss jemand informiert werden, der sozialpsychiatrische Dienst am Gesundheitsamt zum Beispiel? Wohin kehrt überhaupt jemand wieder hin zurück? Wenn jemand obdachlos, wohnungslos ist, wird es echt schwierig, dann zu versuchen, etwas zu finden. Das alles muss man tun, immer vorausgesetzt, die Patientin oder der Patient machen mit. Wenn die dann sagen, ich möchte nicht, dann sind einem zunächst einmal die Hände gebunden. Aber auch in den Leitlinien steht, und da gibt es intensive Leitlinien der Fachgesellschaften, dass man die psychosoziale Situation berücksichtigen und möglichst auch verbessern soll.
In dem Fall, Herr Professor Deister, Sie haben es auch schon gesagt, auf Einzelheiten können wir jetzt nicht eingehen, wollen wir auch nicht, aber gestaltet sich es offenbar auch so, dass die Frau schon Patientin war in mehreren Kliniken. Vielleicht einmal nochmal, wie läuft es länderübergreifend? Werden da auch Informationen ausgetauscht? Also hat man überhaupt dann als behandelnder Arzt, Ärztin die Chance, das ganze Bild zu erfassen?
Bisher nicht. Wobei es da auch nicht um die Frage geht, länderübergreifend oder nicht, sondern es ist so, wenn jemand in einer Behandlung ist, in der Klinik oder beim praktischen niedergelassenen Arzt, dann werden Arztunterlagen angefertigt, die aber zunächst mal der Schweigepflicht unterliegen und nur dort bleiben. Die werden nicht anderen mitgeteilt. Eine Ausnahme ist es, wenn jemand untergebracht wird, weil er vielleicht gefährlich ist, dann gibt es beim zuständigen Amtsgericht eine Akte. Aber es gibt keinen weiteren Austausch. Wenn ich jetzt also eine Patientin oder einen Patienten in die Klinik bekomme, und wir wissen, was war, dann muss ich mir diese Unterlagen besorgen. Geht auch nur mit Zustimmung des betroffenen Patienten oder der Patientin. Ich muss also fragen, wo waren Sie, und mir dann diese Unterlagen besorgen. Das ist genau das Gleiche, wenn ich ein Gutachten mache. Wenn ich einen Gutachtenauftrag habe, muss ich erstmal schauen, wo war die Person schon, und dann besorge ich mir die Unterlagen. Eine offizielle Vernetzung gibt es bisher nicht.
Jetzt würde man vielleicht denken, klar, bei einer Krebserkrankung, wo ich als Patientin natürlich Interesse dran habe, dass der Arzt wirklich alle Unterlagen, die es bis hierhin gibt, bekommt, damit ich eine bestmögliche Versorgung habe, dann ist das vielleicht was anderes, als wenn wir jetzt gerade eben auch über psychische Erkrankungen sprechen, oder?
Na, natürlich. Man muss natürlich jetzt sagen, in diesem Zusammenhang auch, es könnte mit der elektronischen Patientenakte sich verändern, ja, wenn dort alle Unterlagen erfasst sind, aber da gibt es, und ich finde nicht ganz zu Unrecht, für Menschen mit psychischen Erkrankungen auch Widerstände oder Sorgen zumindest, diese Unterlagen dort deutlich zu machen. Denn psychische Erkrankungen und Menschen mit psychischen Erkrankungen sind weiterhin deutlich stigmatisiert. Und man weiß nicht, wenn jetzt Unterlagen irgendwo sich verbreiten, was dann eigentlich passiert. Und genau diese Abwägung müssen wir machen. Auf der einen Seite das Recht auf Selbstbestimmung und auch Selbstbestimmung über die eigenen Daten. Und auf der anderen Seite die öffentliche Sicherheit. Und das ist ein extrem schmaler Grat, der ganz schwer zu gehen ist.
Sagt der Gutachter Professor Arno Deister in den Themen des Tages auf NDR Info. Das war die Ausgabe für diesen Montag, den 26. Mai. Zu finden übrigens alle aktuellen Ausgaben auch immer in Ihrer NDR Info App.